willkommen im Delightful Riding Podcast. Hier beschäftigen wir uns mit dem Thema Reiten, wie es Pferde lieben und allem, was dazugehört. Mein Name ist Katharina Möller-Weingand.
Mein Name ist Claudia Weingand.
Und wir sind die Gründerinnen und Dozentinnen im Osteodressage Online College. Wir sind Buchautorinnen und bilden Pferde, Reiter und Trainer aus.
Freu dich auf spannende Folgen rund um Reiten, Bodenarbeit, Pferdeausbildung und Pferdegesundheit.
Herzlich willkommen zum Delightful Riding Podcast. Heute haben wir mal wieder, ist schon eine Weile her, die Veronika zu Gast. Ich freue mich total, dass du da bist. Und wir würden wahnsinnig gerne, muss ich dich vorstellen? Ich glaube, ich muss dich eigentlich nicht vorstellen, aber ich mach's kurz. Veronika Klein von Kernkompetenz Pferd, Pferdefachtierärztin. Und ja, du bist online super aktiv und gibst dein Wissen weiter, auch in deiner Kernkompetenz Pferdwelt und in diversen Online-Kursen, besonders zum Thema Trainingsplanung bist du ja wahnsinnig aktiv. Und weswegen ich jetzt unbedingt wieder mal mit dir sprechen wollte, ist, weil ich gesehen habe, dass du ein Webinar gibst oder einen Vortrag machst. Und der hieß, ist Reitsport Tierquälerei? Und das spielt ja so schön in unser Thema Reiten, wie es Pferde lieben, rein, weil wir uns die Frage natürlich auch ganz häufig stellen. Vielleicht magst du dazu mal was sagen. Wieso hast du diesen Vortrag halten wollen?
Ja, ich freue mich sehr, über dieses Thema natürlich mit euch reden zu dürfen. Hey. Und mal hier im Podcast wieder zu Gast zu sein. Es war tatsächlich so, dass das eine Anfrage von der ARD war an mich. Dann hatte ich eine E-Mail von der ARD, wo drin stand, ist Reitsport Tierquälerei und ob ich dort als Speaker an einer öffentlichen Diskussion teilnehmen möchte. Und da waren halt weitere Menschen eingeladen, unter anderem eine Vertreterin der PETA, eine Verhaltenstrainerin, eine Trainerin für Pferdeausbildung und ich war dann der Part des Tierarztes. Und ich muss gestehen, das war ja auch so in dieser Zeit, wo ja auch viele Skandale und Olympia und die Gesellschaft natürlich gerade über die Pferdewelt ziemlich hergefallen ist. Und ich war schon so ein bisschen, dass ich gedacht habe, boah, will ich da mit in diese Diskussion steigen? Also setzt du dich in dieses Feuer rein? Weil ich sehe das auch kritisch. Ne? Natürlich, Reiten, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, das ist zum großen Teil, wenn es eben nicht entsprechend durchgeführt wird, Tierquälerei. Da können wir ein Ausrufezeichen hintersetzen. Und dann natürlich sich da reinzusetzen und das differenziert an einen Laien zu bringen, der nichts mit Pferden zu tun hat, mit der PETA und Verhaltenstrainern in einem Boot zu sitzen, war ich ziemlich nervös, ob ich das wirklich möchte. Dann habe ich aber gedacht, oder auch mein Mann hat gesagt, es ist ja wichtig, dass wir drüber sprechen und diese Sichtweise auch mit reinbringen. Medizinische Betrachtung der Grundbedürfnisse, wo wir sicherlich drüber sprechen werden. Und dann habe ich gesagt, gut, dann traue ich mich. Ich meine, was soll passieren? Worst case, Shitstorm, keine Ahnung. Und dann bin ich in diese Diskussion reingegangen und es war tatsächlich so, dass die Zuhörer reine Menschen waren, die noch nie ein Pferd angefasst hatten. So, ne, wenn wir es jetzt.
Ja.
Waren natürlich so Fragen, wenn ich einen Shetland hätte, würde ich es auf die Wiese stellen und nur anschauen im Garten. Das heißt, da haben wir natürlich Dinge erstmal aufklären dürfen, sodass wir aus meiner Sicht zu diesem Kernpunkt gar nicht gekommen sind. Und ich hatte im Nachgang irgendwie so das Bedürfnis zu sagen, das war irgendwie zu oberflächlich. Das war nicht ins Thema rein. Und ich hatte das Bedürfnis, das nochmal aufzuarbeiten. Und deswegen habe ich dann gesagt, dann wollte ich es innerhalb der Messe halten. Also auf der Bühne quasi. Und das hat dann aber so kurzfristig alles nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich aber ein Webinar dazu, um einfach die Sichtweise nochmal aus der medizinischen Seite zu beleuchten. Das war so der Hintergedanke, warum ich das gemacht habe.
Jetzt sind wir schwer gespannt. Was ist denn der Kernpunkt? Erzähl ihn uns.
Also im Grunde sehe ich es auch da so wie ihr. Es kann Tierquälerei sein, aber ich bin der Ansicht, dass es auch für nicht für alle, aber für viele Pferde auch eine Notwendigkeit aus der medizinischen Sicht ist, dass wir eben sie mehr arbeiten, als dass sie nur auf der Wiese stehen. Das ist, glaube ich, vollkommen klar, dass das keine Lösung ist, weil sie eben, also für Pferdemenschen ist das vollkommen klar, weil da werden sie halt krank. Also man kann halt nicht ein Pferd auf die Wiese stellen und angucken, schon gar kein Shetland-Pony, dann sind wir bei Übergewicht, EMS, Hufrehe, Trageerschöpfung durch das ganze Stehen und so weiter. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, dass Reiten Tierquälerei sein kann und dann die Grundbedürfnisse des Pferdes anzuschauen, zu sagen, okay, das Pferd, der Pferdekörper ist dafür gebaut, 16 bis 18 Stunden mit Kopf runter, überwiegendem Schritt, ja, so 15 bis 30 Kilometer, nehmen wir 15 bis 20 Kilometer zu laufen und das als Nordstern zu haben, als Grundbedürfnis, wofür der Körper des Pferdes gebaut ist und dann sich die Haltung der Pferde anzuschauen und zu schauen, kann ich mit der Haltung, in der diese Pferde nun leben in der heutigen Zeit, weil wir sind hier in einer Zivilisation, Pferde sind unter menschlicher Obhut, dass die 15 bis 20 Kilometer am Schritt mit Kopf runter auf Futtersuche machen, das schließe ich per se 99,9% aus, dass wir das tun hier bei uns. Ja. Das heißt, was muss ich zusätzlich machen, um diesen Bedürfnissen näher zu kommen? Und da auch zu zeigen, dass wenn ich ein Pferd am langen Strick führe, weil das war natürlich dann auch die Idee von vielen, zu sagen, dann gehe ich halt nur spazieren, zu gucken, ganz rein neutral, objektiv zu sagen, okay, schalt mal dein GPS-Messung an, irgendeine App auf dein Handy und dann schau mal, was machst du, wenn du am Tag spazieren gehst, wie viele Kilometer? Wie viele Kilometer machst du, wenn du longierst? Wie viele Kilometer machst du, wenn du in der Reithalle reitest? Und wie viele Kilometer machst du, wenn du im Gelände richtig Galoppstrecke galoppierst? Und da einfach mal diese harten Fakten anzugucken, so viele Kilometer mache ich am Tag und dann habe ich immer gesagt, mach so eine Linie in einer bestimmten Farbe. Das sind dann deine 1 Zentimeter ist 1 Kilometer, dann 20 Kilometer ist das Ziel. Und dann machst du mal
darüber
spazieren gehen, in Orange deine Longeneinheit und in Grün meinetwegen. Und dann schaust du einfach mal grafisch, was das für dein Pferd bedeutet. Und es wird ziemlich schnell klar, dass wenn ich das Pferd nur in Anführungsstrichen vom Boden arbeite und da es kommt halt auch wie aufs Pferd an. Wenn ich einen 30-Jährigen habe mit Arthrose, also meine Oma mit 90, die muss natürlich auch nicht mehr so viel Strecke laufen, wie jetzt meinetwegen der 5-jährige Spanier, der als Charakter schon voller Energie dir entgegenspringt und irgendwie das Bedürfnis auch mehr hat, sich zu bewegen. Aber das einfach auf so harte Fakten drunter zu legen und wir machen ja auch viel GPS-Messung in der Pferdehaltung.
Ja.
Gucken, was macht dein Pferd in der Box? Was macht dein Pferd im Aktivstall? Weil nicht jedes Pferd im Aktivstall ist aktiv. Das ist ein Trugschluss. Die stehen halt einfach auf der Heuraufe rum. Und zu gucken, wenn ich in der Haltung nur 3 Kilometer schaffe, dann muss ich halt zusätzlich was machen. Und wenn ich im Schritt, ja, beim Spaziergehen, da sehe ich auch 2 Probleme. Erstens die Körperhaltung. Weil ich kann natürlich auch bummelnd, wenn ich jetzt spazieren gehe durch den Park mit hängenden Rücken, das wird mir für meine Körperhaltung, Pilates, technisch, Core-Stabilität nichts tun. Also auch da darf ich ja mal gucken, wie ist die Körperhaltung meines Pferdes bei dem, was ich tue, damit es überhaupt gesund bleiben kann. Weil wenn ich in der Haltung ja, auch da kann man so ein Kreisdiagramm einfach mal malen, wie viele Stunden steht das Pferd? Und im Stehen zieht die Eingeweide Last.
Ja.
Kann man einfach ausrechnen, ja den Rücken runter. Dafür sind sie einfach nicht gebaut. Also brauche ich ja Sport, um die Körperhaltung so zu haben, damit das Pferd überhaupt die Chance bekommt, gesund zu bleiben. Da sehe ich halt schon eine Einschränkung, dass wenn ich nur spazieren gehe, dass das schwierig zu erreichen ist. Und dann haben wir noch nicht die Zahlen angeguckt, was die Belüftung der Lunge angeht. Also 5 Liter im Stehen, 5,8 Liter im Schritt, 9 Liter im Galopp, aber dann ja mal, ne? Viel höheren Zahlen. Das heißt, am Ende haben wir eine Belüftung von 1000 Liter pro Atemzug im Galopp und nur, keine Ahnung, 50 Liter im Stehen. Also es gibt ja noch mehr Organsysteme als jetzt nur den Bewegungsapparat.
Ja.
Und das so ein bisschen aufzuschlüsseln, zu sagen, das sind die körperlichen, anatomischen, physiologischen Grundvoraussetzungen, die das Pferd braucht, um gesund bleiben zu können. Und deswegen kann es nicht bei allen, aber bei sehr vielen Pferden absolut Sinn machen, dass sie gesund erhalten geritten werden. Dann kommt es natürlich sehr darauf an, wie es gemacht wird. Aber grundsätzlich ist für mich Reiten eine absolute Option, sie gesund zu erhalten aufgrund ihrer Anatomie und Physiologie.
Ja, danke auf jeden Fall.
Ja, ist eine ganz tolle Zusammenfassung, der wir uns selbstverständlich natürlich anschließen. Wir haben ja eben auch in unserem Buch darüber viel geschrieben, was das für Pferde Positives bringen kann, geritten zu werden. Und ja, genau wie du schon sagst, es ist natürlich die Frage, wie. Und was mir persönlich immer super wichtig ist, ist, dass man das individuell sieht, welches Pferd wie viel geritten werden kann. Weil wenn es jetzt beispielsweise für die Lunge toll ist, aber dasselbe Pferd orthopädische Probleme hat, weswegen es dann halt eben nicht mehr das Galopptraining machen kann, dann sind wir gut dabei und bewegen es dann halt wenigstens in Anführungszeichen im Schritt, aber haben es auch bewegt. Also dass man wirklich individuell schauen kann, wie man für das jeweilige Pferd die Bewegung optimiert. Und ja, wir sind da auch ja relativ fix dabei und wir sind da auch relativ ehrlich. Also ich tracke meine Ausritte und wir sind natürlich auch sehr dahinter und sind auch mit unserem mit dem ganzen Trainingsplanungsthema ja gut dabei, sage ich jetzt mal. Und nichtsdestoweniger sind trotzdem unsere Pferde noch nicht zu Ende bewegt. Also ja, auch wir schaffen ja die 20 Kilometer nicht.
Seltenst. Also das ist so.
Es kann in Kombination mit Weidehaltung, also ja, wir haben das Glück, dass wir sehr viel die Pferde auf die Weide stellen können. Und in Weidehaltung bewegen die sich ja grundsätzlich auf jeden Fall deutlich mehr als vor der Heuraufe. In Kombination mit Weidehaltung und Ausreiten sieht's gut aus bei uns.
Aber es ist trotzdem schwer und es ist ja auch so krass, das Bewegungsbedürfnis, das ist ja auch beim Menschen. Ich habe das ja, also gibt's ja auch Literatur drüber, was so ein Mensch eigentlich am Tag laufen sollte. Und da sind wir ja auch so bei um die 40 Kilometer, am besten im Laufschritt. Das ist so krass, ja. Und wer von uns macht das denn? Das ist für die meisten von uns ein Riesenevent, wenn wir überhaupt einen Marathon laufen wollen, ja, wenn wir dieses Ziel haben. Also ja, das ist schon ganz schön krass, was man eigentlich über Bewegen weiß und was eigentlich nicht passiert.
Möchtest du uns dazu mehr erzählen? Ich finde es nämlich wirklich faszinierend. Die Claudia hat sich damit beschäftigt, zu Menschen.
Gibt's die Veronika auch, die hat Outlift gelesen.
Stimmt,
ja, wir haben gesehen.
Wir haben deine Bücherliste gesehen,
ja, I'm watching
you, auf Social Media und haben gedacht, guck an. 9 von 10 haben wir auch gelesen.
Das ist ja so geil, das Buch, weil im Prinzip, also das ist ein Buch von einem Humanmediziner. Ich finde schon die Einleitung unfassbar gut. Allein die sollte jeder lesen, der sich in irgendeiner Form mit Tieren oder Menschen beschäftigt. Das ist ganz egal. Und
das mit den Eiern, ne?
Ja, mit den Eiern. Das war
so gefeiert, dieses Bild.
Ja, also er beschreibt...
Erzähl's mal, weil...
Er beschreibt es. Er war, glaube ich, in der Chirurgie, also Krebs. Hat er eben chirurgisch behandelt und das war so sein Ding, um den Menschen zu helfen. Und er hat sich da wahnsinnig mit befasst und hatte dann irgendwie geschildert, dass er immer wieder einen Albtraum hatte, nämlich, dass jemand Eier wirft und er versucht, diese Eier aufzufangen, damit die nicht kaputt gehen. Und immer, wenn er ein Ei gefangen hat, kam schon das nächste und dann kam das wieder das nächste und das ging immer so weiter. Und letztlich konnte er nie so viele Eier fangen, die kaputt gegangen sind. Und ist dann eben darauf gekommen, dass er sich vielleicht damit beschäftigen sollte, nicht die Eier zu fangen, sondern den zu stoppen, der die Eier wirft. Also da sind wir dann bei Prävention, ja, dass man sagt, okay, jetzt hört doch einfach auf, die blöden Eier zu werfen, dann muss auch keiner rennen, um die zu fangen. Und dann hat er sich ganz viel damit beschäftigt, was eigentlich dazu führt, dass Menschen solche degenerativen Erkrankungen haben oder Krebs bekommen oder eben ja früh sterben und wollte einfach wissen, was man tun kann, um möglichst lange und möglichst gesund zu leben. Also möglichst so, dass man sich dabei wohlfühlt. Also nicht nur die Lebensdauer zu verlängern, ist ja bei unseren Pferden auch so. Es gibt unfassbar viele alte Pferde. Ich glaube, es gab kein Jahrhundert, in dem es so viele alte Pferde gab wie jetzt. Und die Frage ist aber, wie gut geht's denen denn beim Altsein? Und das hat er sich eben für Menschen überlegt und nicht nur überlegt, sondern wahnsinnig viel recherchiert, also ganz, ganz viele Studien zitiert. Und ich weiß nicht, ob du es anders gelesen hast als ich, Veronika. Ich habe mal gelesen, man merkt sich etwa 1% von dem Buch, das man so gelesen hat. Also vielleicht hast du dir ein anderes gemerkt als ich, aber was ich mir gemerkt habe, ist, dass er vor allem auf Bewegung rauskommt. Also wenn es einen Tipp gäbe, also es geht um Schlaf, Ernährung und Bewegung vorwiegend und Bewegung ist eigentlich das Ding. Also klar muss man irgendwie genug schlafen und sich ordentlich ernähren, um sich bewegen zu können. Aber letztlich ist Bewegung das, was wissenschaftlich erwiesenermaßen für ein gutes, langes, gesundes Leben sorgt. Also das ist so die meine Quintessenz gewesen. Man kann sich nicht genug bewegen. Und ja, ich finde es recht wahrscheinlich, dass es bei Pferden ganz ähnlich aussieht.
Also was ich bei diesem Eierfang-Ding für mich noch so mitgenommen habe, war, dass er als Arzt ja einfach da unten am Bürgersteig hing und hergelaufen ist. Und umso schneller er gelaufen ist, umso mehr er sich angestrengt hat, umso kaputter er ja auch geworden ist. Und es hat nichts geändert im System. Und da habe ich mich als Tierarzt so wiedergefunden.
Ja.
Weil ich bin, egal wie viele Nachtdienste gemacht ich habe, egal wie viele Fortbildungen ich belegt habe, wie viel Wochenenddienste, wie viel Koliken ich behandelt. Und umso mehr ich Auto gefahren bin, umso mehr Patienten ich betreut habe. Also ich bin davon immer kranker geworden und irgendwie habe ich den Pferden auch, es sind trotzdem nicht weniger kranke Pferde geworden. So. Da habe ich mich so in diesem Buch in den ersten drei Sätzen gedacht, habe ich gedacht, ja, dann läufst du die Treppe hoch und sagst dem Mann da oben, sag, hör auf, Eier runterzuwerfen. Das ist, wenn ich jetzt einen Podcast mache und die erwische, bevor sie quasi. Da habe ich mich so krass in diesem Buch wiedergefunden und es hat ja sehr viele Seiten, aber ich habe das durchgesuchtet, muss ich sagen. Das mit der Ernährung, das war, ist bei mir noch hängen geblieben, dass man es eigentlich nicht weiß.
Ja, das fand ich auch geil. Das
fand ich sehr spannend, wie er das dargestellt hat, weil er natürlich sagt, ja, es gibt natürlich Studien, aber das ist halt alles beobachtend und das ist ja nie gleich und jeder bringt was anderes mit und deswegen sind alle Ergebnisse, die man zu Studien eigentlich aus der Ernährung anguckt, hinfällig und eigentlich wissen wir nichts, außer nimm nicht mehr Kalorien auf, als du verbrauchst und steigere deinen Proteinanteil. Und das finde ich so spannend auch wieder im Pferdkontext, weil ja inzwischen getreidefrei, mein Pferd darf dies nicht, mein Pferd darf das nicht, dann gibt es ja auch diese Paleo, würde ich jetzt schon fast sagen, ganz nach. Jetzt werden nur noch Nüsse und Samen und sowas gefüttert, wo ich so denke, wir wissen es schon nicht beim Menschen. Aber jetzt glauben wir, dass wir das einfach eins zu eins, ich meine, klar gibt es Studien, aber man muss die ja immer im Kontext sehen. Das habe ich so behalten, dass er auch gesagt hat, ja, natürlich gibt es so ein paar Grundsachen, was man auch einfach gar nicht tut. Aber dazwischen wissen wir nichts und es kommt halt darauf an, wie du dich damit gut fühlst. Und das finde ich halt, gerade im Pferdekontext, was Ernährung angeht, super spannend, weil dieser Markt ja auch explodiert und da jeder eine andere Meinung hat und jeder erzählt, seins ist richtig und er ja ganz klar sagt, nee, wissen wir nicht und das wissen wir halt beim Pferd auch nicht. Also sich da mal frei zu machen, diese ganzen Ängste abzulegen, dass wenn ich das Müsli fütter oder die Kerne nicht fütter oder Leinöl in mein Pferd tue, dieses Spiel, was da gerade so viral geht, finde ich auch Leinöl, der Tod auf Raten bei deinem Pferd. Also da einfach mal sich so ein bisschen frei von zu machen und zu sagen, also wir wissen es eigentlich nicht so genau. Das habe ich total aus diesem Kapitel mitgenommen. Klar, Bewegung ist das A und O und vor allen Dingen Krafttraining.
Und hier und ja auch Bewegung.
Also ja, alles. Er sagt systematisch.
Ja gar nicht Kraft, sondern ja eigentlich, also weil es streiten sich ja Kraft- und Ausdauerleute immer. Ich meine, klar, ich bin Ausdauertyp, ich hasse Krafttraining. Ich fände es voll geil zu sagen, Krafttraining ist kacke, lass das, ja. Aber
ist es aber nicht,
um Pantapier zu zitieren. Genau, also es ist tatsächlich ja so. es ist tatsächlich ja so, dass man am besten halt alles macht. Also Kraft und Ausdauer und diese ganzen koordinativen Dinge, also eine schöne
Stabilität, die er angesprochen hat, ja.
Ja.
Also das habe ich auch, aber meine Quintessenz war tatsächlich das letzte Kapitel. Weil er ja ganz klar am Ende, nachdem du 500 Seiten über Gesundheit gelesen hast, körperliche Gesundheit, er ja als sein Fazit zieht, dass die Psychologie, deine Psyche über alles steht oder über allem steht. Das heißt, wenn nicht deinen Rucksack auspackst, was in deiner Kindheit, aus der Schulzeit, was auch immer du an Glaubenssätzen mitgebracht hast. Und da sind wir wieder bei Ernährung. Liebe geht durch den Magen, isst deinen Teller auf oder diese ganzen psychischen Belastungen, ich bin nicht gut genug oder ich bin es nicht wert. Was ja super viel in die Pferdebetreuung reinspielt, weil ganz viele Menschen natürlich Pferde auch haben, weil sie ein unerfülltes Bedürfnis haben und sich dort die Liebe holen, die Entspannung holen. Also das Pferd wird da genutzt, in Anführungsstrichen, für menschliche Bedürfnisse. Und sich dem klar zu werden, dass ich damit auch wirklich negativen Einfluss auf meine Gesundheit und auf die des Pferdes habe, weil ich leider auch viel beobachte, wenn die Leute in so eine Negativspirale kommen, dann haben die plötzlich auch immer extrem kranke Pferde und dann kommen die da nicht raus und dann werden die immer kränker, weil eben es auch was mit Energie zu tun hat, auch wenn wir das als Schulmediziner manchmal am Anfang nicht so fassen können. Aber dass die Psyche von dir das ist, was entscheidend ist. Also du kannst alles andere machen. Er hat ja auch gesagt, er hat dann seinen Sport optimiert, seine Ernährung optimiert. Und dann war er am Ende viel gestresster und überhaupt nicht gesünder, weil er halt seinen Kopf, seine mentale Gesundheit nicht im Blick hatte. Und seitdem er das macht, wird alles besser, auch körperlich. Und es gibt ja auch ein spannendes Buch über Krebs, der ja sehr nahelegt oder seine Theorie ist, dass all diese unterdrückten Gefühle und Identitäten auch Krebs einfach auslösen und das eben nur das Ende vom Lied ist. Das war tatsächlich meine Quintessenz von diesem Buch, dass wir noch so viel optimieren können, auch beim Pferd, wenn wir nicht unseren Rucksack, unsere Psyche mit ins Boot holen, dann ist alles andere für die Katze so ein bisschen. Also das war tatsächlich meine Quintessenz. Das war ja dann nur die letzten 10 Seiten oder so. Ja. Aber das hat so gefeiert, dieses Fazit. Ja. Also
ich erinnere mich jetzt erst dran, wo du es sagst, aber ich fand es natürlich auch geil, aber ich habe mich jetzt an das andere erinnert. Das ist mit den 1%, ne? Sau lustig. Also ich glaube, du hast dir mehr gemerkt als 1%.
Ich finde es gerade auch in Bezug auf Training ein ganz heißes Eisen, sage ich mal.
Ja.
Denn diese Geschichte, dass unsere eigene Psyche, natürlich unsere Glaubenssätze, die wir mitbringen, wir beobachten das viel, weil wir uns natürlich eben mit Training beschäftigen, beobachten wir auch viel, was Menschen für Glaubenssätze mitbringen zum Thema Sport.
Oh ja.
Also was man eben vielleicht für eigene Erfahrungen gemacht hat, Schulsport ganz vorne und wie man das, wie man sich fühlt oder welche Glaubenssätze man da mitbringt, wenn das Pferd Sport machen soll. Für manche ist das Wort Sport ja schon ein rotes Tuch.
Genau.
Ja. Und ich glaube, wenn man da Dinge eben aufräumt oder aufarbeitet, wenn man da wirklich guckt, was hat man in seinem Rucksack, was ist einem da selber schon erzählt worden oder was hat man selber für wirklich ja teilweise auch traumatische Erfahrungen gemacht. Wenn man die aufräumt, glaube ich, ist es viel, viel leichter auf das Bewegungsbedürfnis des Pferdes irgendwie zu kommen, also auf deren Gefühl zu Bewegung. Das ist, glaube ich, ein anderes als viele Menschen haben, zumindest viele Freizeitreiter haben, weil aus irgendwelchen Gründen sind wir, und da nehme ich mich gar nicht aus irgendwelchen Gründen sind wir Freizeitreiter geworden. Und aus irgendwelchen Gründen stand bei mir ganz lange auf der Visitenkarte Reitkunst und nicht Reitsport. Dass man sich da mal überlegt, wie kam das eigentlich oder was kann man aufräumen? Weil erfahrungsgemäß, wenn ich mir jetzt ein gesundes Pferd anschaue, erfahrungsgemäß ist es halt so, dass die meisten gesunden Pferde, die lieben Sport, die machen gerne Sport. Ein Reiter zu tragen, egal ob ich das als Kunst sehe oder nicht, ne, ist ja per se schon Sport für das Pferd. Und wenn man sich das alles anschaut, kann man sich dann erst, viele Menschen können sich dann erst anschauen, okay, Training, was soll denn das jetzt, was muss man denn da oder was kann man, was darf man systematisch machen, was kann man aufeinander aufbauend machen? Und warum klappen manche Sachen auch nicht? Weil man vielleicht einen Aufbau nicht richtig gemacht hat. Wieso, ja, was hat das denn eigentlich alles mit Sport und mit Training zu tun? Und ich glaube, dass das ganz schön interessant ist. Ich habe das Buch gar nicht gelesen. Claudia hat es mir nur zusammengefasst.
Ich probiere immer meine Zusammenfassung.
Aber ich erkenne da ganz viel wieder, dass man halt sagt, okay, mit diesem Wissen, dass jetzt das Pferd sich viel bewegen soll und jede Bewegung ist gut und Krafttraining ist auch gleich nochmal gut. Und gerade wenn du eher ein Ausdauertyp bist, dann brauchst du Krafttraining. Okay, du brauchst eigentlich das, was du vielleicht nicht so gut kannst, um das alles auszugleichen. Okay, schauen wir uns jetzt das an, was vielleicht nicht so gut klappt, weil da unser Potenzial liegt, dass wir daraus nicht noch mehr psychischen Druck kreieren.
Mhm.
Weil das ist bisschen so der Unterschied zwischen, motiviert's mich, dieses ganze Wissen? Bei mir ist es oft so. Je mehr ich hier solche Geschichten höre, desto mehr denke ich, okay, ey, ich kann direkt, wo ist mein Pferd? Lass gleich kommen, noch eine Runde gehen. Oder ist es sogar so, dass dieses ganze Wissen einem so viel Druck machen kann, dass man es dann deswegen eher lässt? Und ich glaube eben, da treffen sich diese Themen, ne? Das hängt viel damit zusammen, was wir für Prägungen haben. zum Thema Sport, zum Thema Bewegung. Und je mehr man da aufräumt, das würde ich nämlich gerne als Potenzial festhalten sozusagen, da liegt bei ganz vielen Menschen, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, da liegt ein riesiges Potenzial. Je mehr man da aufräumt, bei sich aufräumt, desto besser kann man das Ganze natürlich auch für sein Pferd umsetzen. Und ich glaube auch, wie du sagtest, Veronika, wir haben unsere Pferde aus Gründen. Ich glaube, wir suchen uns die aus Gründen aus. Und also auch auf energetischer Ebene. Und wenn der Job des Pferdes ist, mich dazu zu bringen, mit meinem Gepäck aufzuräumen, so dass es dann letztlich dem Pferd besser geht. Das ist ja häufig was wir so ein bisschen vorschieben. Also für mich würde ich es jetzt vielleicht nicht tun. Aber wenn es ums Pferd geht, wenn mein Pferd mir jetzt hier Themen aufzeigt und ich befasse mich mit diesen Themen, komme ich ja vielleicht über den Umweg Pferd halt schon dazu, was mit mir eigentlich so los ist. Und wenn ich das Ganze aufgeräumt kriege und das der Job des Pferdes ist, dann kann man auch nur Danke sagen.
Ich finde gerade, das, was du mit dem sagst, mit dem Druck, hilft dann gleichzeitig auch wieder das Wissen um, was Training eigentlich ist und wie viel Kilometer ich mache und wie viel Zeit ich verbringe. Weil auch da gibt es ja eine Frequenz, die Sinn macht. Und es macht halt keinen Sinn, 7 Tage die Woche einen überschwelligen Reiz zu setzen. Ja. Das heißt, und ich weiß, wenn erst in 2 Wochen auch der Muskelabbau wieder anfängt und davor aber ja alles erhalten bleibt, ich finde, das nimmt auch ganz viel Druck. Also wenn ich diese trainingsphysiologischen Fakten, und da reden wir jetzt nicht über Hilfengebung, wie galoppiere ich an oder so, sondern da geht es ja wirklich um diese trainingsphysiologischen, medizinischen Fakten im Hintergrund. Wenn ich das weiß, nimmt das auch ganz viel Druck. Weil wenn ich weiß, vom Stehen zum Schritt habe ich schon eine Mehrbelüftung von X%. Und wenn ich 3 Einheiten mit überschwelligen Reiz schaffe in der Woche, dann reicht das, dass mein Pferd sein Niveau hält oder sogar ein bisschen besser wird, nimmt das auch ganz vielen Menschen den Druck. Und wenn ich die GPS-Messung zum Beispiel im Sommer schafft mein Pferd in der Haltung, wo er lebt, 15 Kilometer. Mhm. Was ja unfassbar cool ist. Ich weiß aber, dass es im Winter nicht der Fall ist. Da sind die Wiesen zu, da haben wir halt nicht so viel Strecke. Bei dem Pet Trail, wo wir früher gewohnt haben, da waren ein paar Strecken nicht befestigt, die waren dann zu. Und dann haben wir natürlich weniger Bewegungsanreize. Dann weiß ich auch, dass ich im Winter mein Training anders anpassen muss. Hab dafür aber auch die Freiheit, im Sommer zu sagen, du, wenn ich mal wirklich 2 Wochen im Urlaub bin und das Pferd läuft halt alleine 15 Kilometer am Tag und Muskelabbau fängt ja erst nach 14 Tagen an, dann kann ich tiefenentspannt in den Urlaub fahren, ohne dann im Urlaub zu sitzen und denken, oh fuck, und mein Pferd ist nicht perfekt versorgt und jetzt, weil oft kann man dann ja nicht abschalten, weil man meint, dass es nicht perfekt zu Hause fürs Pferd ist. Und da sehe ich bei vielen Teilnehmern auch bei uns im Trainingskurs, dass die viel entspannter werden durch all diese Fakten. Mhm. Den Druck der Unwissenheit, was ist eigentlich Training oder was ist kein Training, irgendwie wegnimmt. Also ich habe jetzt auch viele, die ihre Pferde wieder antrainieren und dann haben wir auch drüber gesprochen, wann musst du das Futter zum Beispiel steigern oder wie viel Futter braucht denn mein Pferd, wo wir beim Öl wieder sind, braucht mein Pferd Öl. Und wenn wir in die Rationsberechnungen reinschauen, dann steht da ja leichte Arbeit, da sind 15 Minuten Trab und 15 Minuten Galopp.
Ja.
Und dann lade ich ja auch immer jeden Mal ein, mal die Uhr mitlaufen zu lassen, weil ich bin ja mit David von Horse Analytics, also Happy Horse, ja auch gut befreundet. Die sehen ja im Hintergrund die statistischen Auswertungen.
Yes.
Es wird nicht 15 Minuten am Stück galoppiert und auch nicht zusammenfassend in einer Einheit. Also das ist echt richtig lange. Das heißt, die meisten Pferde leisten überhaupt keine leichte Arbeit. Die können immer Haltungsbedarf laufen und auch das macht ja irgendwie wieder Energie frei, weil viele von den Pferden dann irgendwie nicht ruhig am Anbindeplatz stehen, dann beißen, dann sind die unzufrieden, dann haben sie Übergewicht, dann bewegen sie sich natürlich nicht gerne. Und wenn die dann mal wissen, 3-mal die Woche gezielt über diese Grenze hinauszugehen, im sicheren Bereich, dann wird alles so viel leichter nach hinten. Also die Pferde nehmen ab und plötzlich stehen die ruhig am Anbinder und das Antrainieren funktioniert plötzlich ohne einen Rückfall und so. Also diese Fakten helfen dann ja zusätzlich auch nochmal die Psyche so ein bisschen selbst zu entlasten und fürs Pferd ein besseres Ergebnis zu kriegen. Also das ist schon immer spannend zu beobachten, was glauben wir, was Sport ist fürs Pferd. Und auch ich kriege dann immer so viele Fragen, bei Intervalltraining, Dauertraining oder Dauermethode, ich verstehe das immer nicht. jeden einzuladen, das mal am eigenen Körper auszuprobieren.
Absolut. Und
wenn ich nicht joggen kann, dann gehe ich halt marschieren, ne? Oder einfach mal ein paar Sit-Ups zu machen und seinen eigenen Puls zu messen. Am eigenen Leibe erfahren, ja, was Bewegung ist und was Training ist und wie sich das dann im Körper anfühlt. Also das macht so viel auf, auch mental für die Pferde und für sich selber, weil man dann auch nicht, für mich der größte Teil ist, dass die Leute Angst haben, zu viel zu tun. Es ist gar nicht dieses, dass ich, also dieses Überfordern mit Absicht, wie es ja bei den Skandalen immer so in den Fokus gerückt wird, ja, ne, dass die Pferde total überarbeitet, total überfordert sind, Muskel, Kater, was weiß ich. Das erlebe ich tatsächlich, zumindest bei den Pferdemenschen, die ich betreuen darf, überhaupt nicht. Also kaum einer, wenn er mal diese Pulsmessung oder die Feedbackschleifen, die wir so einbauen, wenn die das machen, ist eigentlich immer die Erkenntnis, oh, ich mache eigentlich viel zu wenig. Mhm. Und es geht nicht um mehr Zeit, sondern wie kann ich in einer kürzeren Zeit, weil ja, wenn ich jetzt Abnehmen als Thema habe und Kalorienverbrauch und das Pferd könnte 3 Stunden Schritt gehen, weil man verbraucht in einer Stunde Schritt so wenig Megajoule, also so wenig Energie beim Pferd, dass wie lange willst du denn Schritt gehen, damit das sich irgendwie ausgleicht und das Pferd abnimmt. In einer kürzeren Zeit ein effektiveres Training zu machen aufgrund der Pulswerte, da bin ich schneller und effektiver. Und das nimmt ja auch wieder total viel Druck raus, mhm, weil dann, nee, ich habe halt keine Zeit, 3 Stunden, 5 Tage die Woche mit meinem Pferd unterwegs zu sein. Musst du auch nicht, weil wenn du weißt, wie es funktioniert, können wir das ganz viel optimieren. Das ist wie ein bisschen wie das Krafttraining, nicht wahr, wenn du das nicht so gerne machst. Auch da reicht 1,5 Stunden in der Woche, ja, wenn du es richtig durchführst, mhm, um relativ muskulös zu sein. Es sei denn, man hat Kinder im Kindergarten und ist dauernd krank, dann sieht es übel aus.
Ja, das ist einer unserer liebsten Sprüche bei uns im Trainingsplanungskurs. Und dann kam das Leben.
Genau, und dann kam das Leben.
Du hast einen Plan gemacht und dann kam das Leben. Ja, aber das ist ja das Schöne, wenn man eben diese Geschichten selbst weiß, das ist auch für uns, ja, das ist immer mehr in unserer Arbeit, kommen wir dahin, dass wir sagen, wir wollen den Leuten viel weniger vorgeben, sondern lieber das Wissen vermitteln, mit dem dann jeder selbst seinen individuellen Plan machen kann. Klar. Denn wenn man dann mal wieder krank war und die ganze Geschichte halt ein bisschen weiter vorne wieder startet, dass man dann selber weiß, wie man darauf reagiert, wie schnell man wieder auf das Niveau kommen kann und wie man das eben anstellt. Mhm. Und ich finde, das Gespräch hat sich total schön entwickelt zum Thema Druck wegnehmen. Damit würde ich direkt noch einmal kurz weitermachen.
Unbedingt.
Was ich nämlich auch die Erfahrung gemacht habe, ich bin ja von Haus aus Reitlehrerin und erlebe häufig Menschen, die frustriert waren, oder ich habe die früher erlebt, heute kenne ich ja die Lösung. Ich habe häufig Menschen erlebt, die frustriert waren, weil Ausbildungsziele nicht funktioniert haben, weil dies oder das nicht ging. Weiß ich nicht, sagen wir mal, weiß ich nicht, die Traversale oder der fliegende Wechsel, weil es nicht funktioniert hat. Und manchmal sind es natürlich technische Geschichten. Manchmal geht es da um Hilfengebung. Manchmal ja, scheitert es schon oder ist das Potenzial, liegt das Potenzial schon im Sitz des Menschen. Also manchmal sind es diese Dinge. Und wenn es die nicht sind, ist es aber häufig so, dass das tatsächlich das Fitnesslevel des Pferdes häufig ist. Also ich habe früher jedenfalls in meiner Reitkunstzeit viele Pferde erlebt, die weniger fit waren als die Menschen, also wo es tatsächlich wirklich am Fitnesslevel des Pferdes gescheitert ist. Und da geht es eben nicht nur darum, was das Pferd kann. Also es geht gar nicht darum, was das Pferd, wie das ausgebildet ist, sondern tatsächlich, was ihm körperlich möglich ist zu tun. Und zu diesem Thema lernen wir in der konventionellen Trainerausbildung, in der konventionellen Trainerausbildung, genau, gar nichts, nichts. Und wenn man halt realisiert, was das Pferd für Fähigkeiten vorher bräuchte, um dann tatsächlich einen fliegenden Wechsel gerade durchzuspringen, was das Pferd tatsächlich können muss, also auch auf körperlicher Ebene, wie fit das sein muss, damit das in der Traversale derartig weit weite Bewegungen macht, damit das aussieht wie im Fernsehen.
Ich, ja,
dann
oder
ist
auch
da,
nicht.
ja, dann ist da ganz, ganz häufig ein Potenzial, sowohl was die Ausdauer betrifft, also auch wenn es nachher Kunst werden soll, kann es die Kunst stark fördern, wenn es Pferd in seiner Grundlagenausdauer, ja, genau, wenn es zwischendurch doch Training war,
wenn es in der Grundlagenausdauer fitter ist. Und was ich auch tatsächlich immer mehr realisiere, was für mich persönlich auch echt ein Schritt war, war das Thema Koordinationstraining. Also wie viel koordinativen Kleinscheiß, gefühlter Kleinscheiß man trainieren kann, was einem dann letztlich eigentlich die Lektionen verbessert, dass man mit so Geschichten wie Fuß über eine Stange, Fuß zurück, so eine Geschichten wie instabiler Untergrund, Turnmatte, weiß ich nicht, was man da tatsächlich erreichen kann, was einem dann reiterlich so richtig, richtig weiterhilft und was den Druck, für viele Menschen ist vielleicht ein anderer Druck, aber was Druck auch wegnehmen kann, ist zu realisieren, wenn irgendwas nicht klappt, wenn deine Ausbildung nicht weiterläuft, kann es sein, dass du nicht zu schlecht reitest oder irgendwie zu doof dafür bist?
Dann kann es tatsächlich sein, dass es ein Trainingsthema ist. Das heißt, dass man da eben auch mit einem Trainingsplan, mit eigentlich einfachen Dingen, das ist ja nicht gleich Grand Prix-mäßig, was man dafür reiten können muss, sondern was man mit einfachen Dingen, die man auch im Gelände machen kann oder die man teilweise sogar in der Longe machen kann, also dass man da Geschichten trainieren kann, die einem dann helfen, die reiterlichen Ziele zu erreichen. Wenn man das mal systematisch, ich sag mal 6 bis 8 Wochen, an den fehlenden Fähigkeiten wirklich trainiert.
Aber ich glaube, also das, was ich als großes Problem sehe, ist ja schon die Begrifflichkeiten. Also es wird ja, wenn wir bei Pferde jetzt mal reinschauen, wir differenzieren überhaupt nicht zwischen, was ist Ausbildung, was ist Bewegung. Ja. Was ist Training? Was sind Übungswiederholungen? Also das, und dann, wenn wir über Konditionen sprechen, ja, dass mein Pferd so eine bessere Kondition haben, ja, hä? Also Kondition besteht ja aus Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Beweglichkeit. Und du kannst nicht in einer Einheit alles im Fokus stehen haben. Also muss ich ja schon im Trainingsplan differenzieren, mache ich heute Beweglichkeit und Koordination, setze ich einen überschwelligen Reiz in der Ausdauer, also im Herz-Kreislauf-System oder in das Muskelsystem, weil ich Kraft mache, alles immer in einer Einheit abdecken zu wollen, weil mir nicht klar ist, welchen Fokus ich setze, dann komme ich halt nicht weiter. Und Ausbildung, ich erkläre das immer so, dass ich sage, ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, kann halt nicht laufen. Also muss es in die Ausbildung seines Körpers, dass es krabbeln und dann gehen kann. Und dann lernt es langsam laufen und dann kann es ins Marathon-Training gehen. Also wir nennen einfach alles Training, wenn wir über Pferde im Sport sprechen. Ja. Und das ist für mich schon problematisch, weil sind wir überhaupt im Training? Du kannst nichts trainieren, was du in der Ausbildung nicht dem Pferd vorher beigebracht hast. Aber in der Ausbildung ist es halt ein Lernprozess, wo ja die Koordination eher Richtung Nervensystem etwas lernt. Und erst wenn ich etwas kann und in meinem Ablauf routiniert bin, automatisiert bin, dann kann ich das eigentlich erst trainieren. Also ich muss ja erstmal Galopp lernen. Ja, das Pferd muss verstehen, wie es korrekt galoppiert. Das ist aber noch kein Training, wenn wir Strecken nehmen. Und dann kann ich aber Galopp für das Training nutzen, um Ausdauer zum Beispiel oder Kraft zu machen. Aber das sind ja zwei komplett unterschiedliche Dinge. Mache ich einen Ausbildungsblock oder habe ich eine Trainingseinheit? Und da vermischen wir in der Pferdewelt einfach alles miteinander, wie du schon sagst, weil es auch nicht gelehrt wird. Ich habe ja auch Trainerschein gemacht, du musst ja mindestens in Trainer A landen, um das erste Mal das Wort Superkompensation zu hören, wo ich so denke, das ist die Grundlage von Training und alles andere. Wir sind so gut in Ausbildung in Deutschland. Es gibt so viele Methoden und Varianten, wie man Pferden was beibringt und unterschiedliche Sachen beibringt und aber wir sprechen halt eigentlich nie über echtes Training. Vielleicht in der Distanzsport ist das anders und in Vielseitigkeit auch. Da wird es schon anders differenziert und auch konkreter eingesetzt. Aber alle anderen Sportarten, Disziplinen im Pferdebereich, die beschäftigen sich aus meiner Sicht 90-95% mit Ausbildung, aber nie systematisches Training. Und allein das zu unterscheiden, begrifflich, wenn ich darüber, oder zu fragen den Gegenüber, du hast jetzt gesagt, du trainierst dein Pferd. Was meinst du denn damit? Kannst du mir das nochmal genauer erklären, was du damit machst? Weil dem Pferd rückwärts gehen beizubringen, ist per se kein Training, wenn wir die Definition sehr eng fassen. Und da, glaube ich, liegt schon eine große Krux, weil wir im Pferdebereich nicht wie in dem Menschenbereich dieses systematische nach Plan auf wirklich messbare Werte reinsetzen. Ich glaube, da liegt so eine große Möglichkeit, so ein großes Potenzial. Und wie du sagst, es ist keine Raketenwissenschaft. Mhm. Es ist halt für jeden machbar. Und ich, auch die Pulsmessung, das ist nicht nur für Hochleistungssportler quasi, die jetzt Vielseitigkeit ab Klasse M laufen. Ich nutze es ganz viel und ihr ja auch für die Reha-Patienten, wenn die wieder starten, um einfach zu gucken oder abnehmen werden, um in dem idealen Pulsbereich zu sein oder einfach nur danach festzustellen, war das, was ich gerade gemacht habe, Training oder war das Bewegung oder war das eine Ausbildungseinheit? Mhm. Und wenn ich, glaube ich, so ein absichtsvolles Handeln in mein Pferdetraining, ne, jetzt nennen wir es wieder so, einbauen, dass ich weiß, heute mache ich Ausbildung, heute ist Herz-Kreislauf dran, das heißt, ich mache Ausdauer, heute mache ich Beweglichkeit und Koordination fürs Nervensystem. Das alleine diese Absicht zu haben pro Einheit, und da muss ich ja noch nicht riesig irgendwas aufgebaut haben im Hintergrund an Feedbackschleifen, ändert, glaube ich, alles.
Ja, bei uns ist es auch so mit den Pulsmessungen eben in den Trainingsplanungskursen, die wir schon gemacht haben, dass die Leute dann ganz beruhigt waren. Also wir nutzen tatsächlich die Pulsmessung zu unserer eigenen Beruhigung, weil wenn dabei rauskommt, mein Pferd hat eine Grundlagenausdauer aus der Hölle, dann brauche ich auch nicht weiter auf diesem Level weiterhin das Ausdauertraining zu gestalten. Dann kann man sagen, super, jetzt kann man mal in Richtung Kraft gehen, jetzt kann man mal in Richtung von einem Intervall gehen, wenn das soweit passt. Und wenn ich danach sehe, was die Pferde für Erholungswerte haben, dann kann ich ja ganz beruhigt sein, weil am Erholungswert kann ich ja sowohl sehen, ob das Pferd jetzt irgendwie in einem Schmerzgeschehen drin ist, und ich kann am Erholungswert sehen, wie gut das Pferd die Einheit verpackt hat, wie gut es in die Regeneration geht. Und wenn ich das weiß, wie beruhigend ist es, wenn ich sagen kann, toll, der geht tatsächlich in die Regeneration, denn das ist eben auch was, womit du dich viel beschäftigt hast, Claudia, was wir schon beobachten. Häufig ist es nicht so, dass die Leute tatsächlich zu viel in ihren Trainingseinheiten machen, also dass die Pferde deswegen ins Übertraining kommen, aber wir beobachten tatsächlich, dass Pferde Probleme haben, zu regenerieren. Und dann ist quasi, zerschießt sich das Ganze ja auch, ne? Also dann heißt es gar nicht, die haben in ihrer Reiteinheit jetzt zu viel geritten, das sehen wir auch kaum. Aber selbst wenn die in ihrer Reiteinheit eigentlich adäquat trainiert hätten, das Pferd danach aber ein Regenerationsproblem hat, dann kann es natürlich auch nicht vorwärts gehen.
Das ist halt häufig ein Haltungsthema, ne? Also das mit tatsächlich, haben wir so viel beobachtet in den letzten Jahren, deswegen war mir das so wichtig, dass die nicht schlafen, dass die tatsächlich Pseudonarkolepsie haben, dass die nicht zur Ruhe kommen, dass die von der Heuraufe vertrieben werden, dass das Ganze, was halt so passiert, wenn die Haltung nicht optimal passt. Und dass das auch ganz häufig dazu führt, dass sich das Exterieur verändert, weil auch beim Pferd ist ja die Psyche immer über dem Training irgendwo. Und wenn es dem Pferd in seinem Alltag schlecht geht, das muss ja gar nicht mit mir als Mensch sein. Wir neigen ja nur so oft dazu, uns die Schuld zu geben. Ja, also man denkt ja irgendwie gern, man ist eine Zumutung für seine Mutter oder für sein Pferd oder für wen auch immer. Sind wir wieder beim Rucksack, genau. Und viele Pferde sehen ja auch aus, wie sie aussehen am Exterieur, das sie halt haben. Also natürlich, aus vielen Gründen ist es ja, also ist ja zum großen Anteil genetisch, aber es ist zu einem ganz großen Anteil auch psychisch und zu einem auch vorhandenen Anteil hat es was mit Training und Fütterung zu tun. Und ganz oft wird es so als reines Trainingsproblem gesehen. Und das ist, ja, das greift aus meiner Sicht auch nicht weit genug, ne? Weil auch die Psyche des Pferdes, wie gesagt, so wahnsinnig reinspielt. Und wenn die nicht regenerieren, wenn die nicht schlafen, wird's schwierig. Also ich habe das immer ja so dieses Beispiel von dem Pferd, wo ich eine Pulsmessung gemacht habe und der Pulsgurt noch am Pferd war und wir das in seinen Offenstall gestellt haben, auch mit der Besitzerin rede und ich sehe irgendwie Werte über 100 bis hin zu 170, während das Pferd da steht. Man sah das gar nicht. Man sah nur innerlich, geht da irgendwie gerade voll der Punk ab, ne?
weil der Angst hatte vor dem Kollegen, der neben ihm stand.
Offenbar.
Also die standen an einer Heuraufe und plötzlich hat das Pferd einen 160er Puls. Und
beim Reiten davor war der Puls nicht einmal über 100. Also das Reiten, was die Besitzerin dachte, sie dachte, sie ist zu schwer für ihr Pferd, sie dachte, sie ist das Problem. Beim Reiten war das Pferd tiefenentspannt. Ich hatte ja die ganze Zeit die Werte mitlaufen. Und ja, aber in seiner Haltung halt nicht. Und daher kamen die Probleme, daher kam das Exterieurthema, daher kamen halt diese ganzen Themen, ne? Und das ist schon sehr spannend. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenfaktor, dass die Pferde regenerieren.
Ich sage immer, das Pferd hat ein Privatleben.
Ja.
Weil du bist dann doch immer nicht dabei. Und ich habe das manchmal bei Sehnenpferde beim Antrainieren, dann kriege ich die Nachricht, na jetzt habe ich alles so gemacht, dass es perfekt ist oder das Training so aufgebaut ist im medizinischen Bereich und jetzt ist der trotzdem, hat er trotzdem mehr eine Sehnenproblematik. Und wie du sagst, da auch hinzugucken, zu sagen, naja, es ist halt nicht nur das Training im Leben. Das heißt, wenn du da alles perfekt gemacht hast, gibt's halt noch andere Faktoren im Leben des Pferdes. Und das, wie du sagst, es liegt dann gar nicht an dir. Und dann gilt es halt ein bisschen Detektivarbeit zu machen. Und das mit der Pulsmessung in der Haltung, das empfehle ich auch sehr viel. Mhm. Auch einfach in den Boxen, in den Offenstellen einfach drauf machen, Gurt mit drum und dann eine Decke drauf. Dann kann man den auch mal länger drauf lassen und einfach mal gucken. Das ist schon sehr spannend. Also das legt auch vieles offen, was man von außen gar nicht sieht. Also ich habe das bei meinem auch mal beim Verladen gemacht und meiner ist ja ewig viel Turnier gegangen. Also wir sind ja Vielseitigkeitsreiter und der ist schon früh ganz viel unterwegs gewesen. Auch wir haben den immer in Urlaub mitgenommen, also Lehrgängetraining, der ist Hänger gefahren, da kannst du also nicht mehr viel stehen.
Cool.
Und ich habe so gedacht, naja, der geht von alleine drauf, ne? Hier Bodenarbeit und so, du zeigst mit dem Finger hoch, Pferd ist in den Anhänger gegangen. War nie ein Problem. Ich konnte immer alleine mit dem losfahren, der ist hoch, der ist runter. Für mich außen technisch tiefenentspannt. Also Kopf schweifpendelnd rein und rückwärts langsam wieder raus, fertig gemacht, geritten, wieder nach Hause. Und dann habe ich mal die Pulsmessung auch eher aus dem Zufall dran gelassen, im Hänger. Und der hat so krasse Pulswerte gehabt.
Ja.
Dass, also, obwohl er das so gewöhnt war.
Krass, ne?
Ist es trotzdem für ihn immer wieder eine mentale Belastung gewesen, diese Strecke zu fahren im Hänger. Mhm. Und das hat meine Sichtweise darauf irgendwie auch komplett nochmal verändert, weil von außen, ich meine, der ist bei uns geboren, der ist ja selbst gezogen. Also, ne? Und trotzdem sah der von außen total ruhig aus.
Ja.
Und dann nochmal sein Pferd mit diesen Pulswerten zu beobachten, zu sagen, okay, jetzt bin ich mal neugierig, jetzt schaue ich mal von außen, was zeigt er denn, was ich übersehe und sei es das Ohrenspiel oder beim Reiten vielleicht das Stolpern oder das Anspannen des Unterhaltes. Also was übersehe ich eigentlich? Und jetzt habe ich ja den Beweis gerade schwarz auf weiß, wie der Puls aussieht. Und dann brauche ich auch die Pulsmessung nicht immer die ganze Zeit. Aber wenn ich das einmal gesehen habe, das dann in meinem Kopf connected habe mit dem anderen Verhalten, dann kann ich das auch ohne Pulsmessung wieder sehen. Auch wann ist müde das Pferd?
Voll.
Brauche ich auch nicht immer die Pulsmessung dran haben. Aber wenn ich das einmal gesehen, gelernt habe, mein Pferd mit einem anderen Blickwinkel zu sehen, dann fallen mir diese Dinge nachher doch auf und dann werde ich so viel sensibler, wie es meinem Pferd eigentlich geht, weil sie sind halt ja Fluchttiere. Also sie verstecken halt unglaublich gut, ganz viel. Und das ist nochmal, da können sie es nicht verstecken, weil der Puls ist halt hoch, auch wenn sie außen ganz ruhig dastehen. Und dann kann man doch nochmal suchen und findet ja dann doch was am Körper, was das darauf hinweist, dass es drinnen so ist. Aber ohne dem kommt man da nicht drauf. Also das ist so in seiner Welt irgendwie, ne, so betriebsblind geworden. Also das war für mich damals schon auch erschreckend, auch in dem Moment, ne?
Total, total. Dann kann man sich ja weiterhin überlegen, was man damit macht. Denn zu sagen, gut, dann fahre ich nie wieder Hänger, wenn es so furchtbar ist, das wäre aus unserer Sicht nicht der Weg. Ich schätze, es wird auch nicht deiner sein. Aber ich denke, dass man dann einfach ein anderes Verständnis entwickelt, dass man einfach sieht, wir nehmen unsere Pferde auch überall mit hin und die fahren auf Messe und die gehen Lehrgänge und so weiter. Und man hat dann aber ein anderes Verständnis dafür, was das Pferd tatsächlich dabei leistet. Es steht ja nur rum. Und es ist theoretisch fit genug, um um das auszugleichen. Wir trainieren die auch auf einer Rüttelplatte. Trainieren ist hier schon wieder, ist schon wieder unscharf. Also wir stellen unsere Pferde unter anderem auf eine Rüttelplatte. Und dann könnte man ja denken, ja, easy. Aber dass man trotzdem das Verständnis für das Pferd hat, für die Leistung des Pferdes, dass es das für einen macht und dass es eben, ja, zum Beispiel mit dem Anhänger fährt und dass man dann einfach guckt, ja, was ist denn bei dem individuellen Pferd? Ist es vielleicht klüger, einen Tag vorher aufs Turnier zu fahren? Ist es vielleicht klüger, nicht sofort dann zu starten? Oder dass man vielleicht auch versteht, wenn vor einem Start eine Anhängerfahrt war, dass es dann eben nicht ganz so läuft wie zu Hause, dass man da einfach viel sensibler dafür wird, was die Pferde tatsächlich für uns tun. Und ich habe den Eindruck, dass das Pferden wichtig ist. Also, dass die durchaus merken, ob wir merken, dass sie sich nicht nur blöd anstellen, sondern ja, ich mache mal Witze, weil wir zu unseren Pferden Bitte und Danke sagen für alles Mögliche. Und ich glaube, dass sie das mögen, dass man Bitte und Danke sagt, auch für sowas wie, klar kann der in den Hänger gehen.
Ich hätte auch gesagt, also vermeiden hilft meistens nicht, sondern zu fragen, was braucht das Pferd oder was brauche ich, was brauchen wir gemeinsam, um das gut schaffen zu können. Weil wir wollen ja auch an dem Leben wachsen, an den Herausforderungen. Ich meine, danach ist man ja auch, wenn man das auf sich selbst bezieht, man ist ja auch stolz, was geschafft zu haben. Man hebt seinen Selbstwert. Und ein älteres Pferd hat auch mehr Selbstbewusstsein. Die gehen auch mutiger durch die Welt. Na klar, wenn mein Körper nicht funktioniert, dann bin ich auf 7:30 Stellung, weil ich bin ein Fluchttier und ich bin nicht ganz fit, dann sind die natürlich dementsprechend. Von daher wäre auch da eher nicht die Vermeidungsstrategie meinerseits, sondern zu sagen, was braucht das Pferd, ich und wir gemeinsam, um das gut mit Spaß schaffen zu können.
Wir könnten jetzt noch Stunden weiterreden. Es macht mir total Spaß mit dir. Können wir aber nicht, weil der Podcast irgendwann ein Ende finden darf. Und wir haben eine Frage, die wir jedem Gast stellen. Und die Frage ist, was ist für dich Reiten wie's Pferde lieben? Ganz spontan.
Ganz spontan. ganz spontan. Das läuft ja richtig gut. Ganz spontan. Also mir kommt sofort tatsächlich für mich und mein Pferd die Strecke durch den Wald, mit Öhrchen nach vorne und positiver Grundspannung und volle Pulle durchs Wasser galoppieren. Also das Pferd voller Elan, körperlich und mental dabei ist. Und man quasi auch das Vertrauen, das gehört für mich in dieses Bild mit rein, das Pferd weiß, was es tut. Ich kann dem Pferd die Kompetenz übertragen. Ich muss es nicht zu jeder Zeit kontrollieren, weil es gelernt hat, wie sein Körper funktioniert und sein Körper so gut trainiert ist, dass es auch weiß, dass es das kann. Und deswegen quasi in Angriff im Galopp mit Spiel und Spaß durch den Wald ballert sozusagen, ohne dass ich dauernd halten, bremsen, einwirken muss, sondern dass es im Flow quasi körperlich, mental Spaß und Vertrauen an der Sache zusammen ist. Das wäre für mich das Bild, wann mein Pferd Spaß hat, mit mir zu reiten.
Sehr cool.
Finde ich toll.
Finde ich auch super. Kann ich total, total nachvollziehen. Ja, vielen, vielen Dank, dass du Zeit hattest und Bock hattest, dabei zu sein. Ich finde, es war ein voll gutes Gespräch und
bis bald hoffentlich.
Genau.
Vielen Dank, ja. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Wir freuen uns, dass du dir Tipps und Inspiration rund um Reiten, wie es Pferde lieben, mitgenommen hast. Vertiefe dein Wissen und komm mit uns in die Umsetzung.
Im Online-College und der Delightful Riding Community erwarten dich Online-Kurse, Webinare, Feedback und Austausch. Das alles findest du unter www.delightful-riding.de. Wir freuen uns auf dich.